Ja, guten Morgen ins Online-Meeting und nach Adelberg. Wie schon letzte Woche darf ich heute wieder am Wort dienen und wie schon letzte Woche kehren wir zurück zum Markus-Evangelium. Und zwar Markus Kapitel 2, heute die Verse 18 bis 22. Das Ganze mal aufschlagen. Markus 2, 18 bis 22. Ich hatte letztes Mal schon ausgeführt, wir sind in einer Abfolge von Situationen, in denen die Konfrontation zwischen Jesus und den damaligen religiösen Menschenführern, hauptsächlich den Pharisäern, immer wieder stattfindet und sich auch irgendwie zuspitzt in gewisser Art. Und wir kommen heute zu einer weiteren solchen Konfrontation. Und ich möchte damit beginnen, indem ich diesen Text vorlese, Markus 2, 18 bis 22. Ich bitte euch, stille zu werden und dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören. Markus 2, Abvers 18. Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten. Und sie kamen zu ihm und fragten: Warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: Können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann, in jenen Tagen, werden sie fasten. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten, und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche, und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Das ist der Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Und der Hintergrund der Situation ist wahrscheinlich noch der Text vom letzten Mal. Also es fügt sich wahrscheinlich direkt an. Denn in diesem Text vom letzten Mal, den Versen 13 bis 17, saß ja Jesus zusammen mit seinen Jüngern und einigen Sündern und Zöllnern zusammen und aß. Und sie hatten also ein Festmahl. Und als erstes wurde er hinterfragt in dem Sinn, warum er mit solchen Leuten ist. Und wahrscheinlich ist das der Hintergrund, dass jetzt eine weitere Frage an ihn herangetragen wird, nämlich warum er denn überhaupt immer so fröhlich am Essen und Feste feiern ist und nicht seine Jünger lehrt, anständig zu fasten, wie das eben damals unter religiösen Leuten üblich war. Und diese Frage war sehr naheliegend für die Pharisäer und religiösen Menschen damals. Es war üblich und eigentlich noch mehr als üblich, sondern eigentlich Gesetz für einen geistlich frommen Menschen, dass zweimal die Woche gefastet wird. Jeden Montag und jeden Donnerstag fastete ein frommer Jude damals, ein frommer Pharisäer. Ob die hier erwähnten Johannesjünger diese Praxis einfach übernommen haben, das wissen wir nicht, aber es ist doch denkbar, wenn sie hier zusammen mit den Pharisäern auftreten. Und selbst wenn nicht, dann lernen wir auf jeden Fall, dass Fasten eine wichtige Rolle in ihrem geistlichen Leben gespielt hat. Und wie gesagt, sie hatten dieses regelmäßige Fasten. Und es könnte sogar sein, dass es dieser Tag so ein Fastentag war. Also nicht nur, dass er dort mit eben solchen Leuten sitzt, nein, er hält hier ein Festmahl ab, während sie alle Kraft zusammennehmen, sich das Essen den ganzen Tag zu verkneifen. Und das wirft Fragen in diesen Menschen auf. Denn dieser Jesus, der dort sitzt, der stellt ja irgendwo durch sein Auftreten, noch nicht durch seine Worte, aber durch sein Auftreten, den Anspruch auf, der Messias zu sein. Der Mensch, von dem sie ja dachten, das wird, oder ja, der auch diesen Anspruch natürlich hat, von allen der Vorbildlichste in Sachen Gottesdienst, Religion, Glaube zu sein. Aber genau der und seine Jünger scheinen sich es nicht für nötig zu erachten, zu fasten. Und von dem her war es für sie ganz natürlich davon, ja, darüber verdutzt zu sein und zu fragen, warum fastet ihr nicht, beziehungsweise warum bringst du deinen Jüngern nicht bei zu fasten? Aber diese Worte, so angebracht sie ihnen erschienen, waren letztlich nicht angebracht. Denn sie waren nicht nur eine Frage, sondern letztlich eine Infragestellung. Schon wieder. Sie sagten damit, Jesus, warum lehrst du deine Jünger nicht heilig zu leben? Warum passt du dich nicht unseren Gesetzen an? Jesus, es ist nicht richtig, was du tust. Das impliziert diese Frage. Und auf diese Frage oder Infragestellung antwortet Jesus mit zwei Antworten, für die er letztlich drei Gleichnisse verwendet, wovon die letzten zwei die gleiche Aussage haben. Und man kann die Aussagen der zwei Antworten beschreiben mit erstens, ja, warum lehrst du deine Jünger nicht zu fasten? Weil jetzt gerade eine besondere Zeit ist. Das sagt im Kern das erste Gleichnis aus. Und die zweiten, weil ich etwas Neues bringe, das nicht zu euren alten Regeln passt. Das sind letztlich die Dinge, die er ihnen antwortet. Und wir wenden uns nun der ersten Antwort bzw. dem ersten Gleichnis zu. Vers 19 lesen wir, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Stellt eine Gegenfrage, das war üblich damals in solchen in Debatten oder wenn ein Mann gelehrt hat, können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Und mit dieser Gegenfrage bezieht sich Jesus auf die damals allgemein anerkannten Gepflogenheiten einer Hochzeit. Das ist das Bild, das er jetzt verwendet. Und zwar speziell daran, dass eine Hochzeit, natürlich heute auch, aber damals schon noch mal mehr, eine ganz besondere Zeit der Freude war. Ja, eine Hochzeit wurde damals ganze 7 Tage zelebriert und das sehr groß. Und es gab auch jüdische Schriften, die den Juden zu dieser Zeit von den sonst üblichen religiösen Pflichten wie des Fastens entbanden. Ja. Auf einer Hochzeit musste auch ein Pharisäer nicht fasten und durfte sogar nicht fasten. Das entsprach einfach nicht der Stimmung eines solchen Festes. Und wurde auch damals anerkannt von den Lehrern, nein, das ist nicht in Ordnung, das ist auch nicht Gottesfurcht, das ist einfach nur unangebracht, an einer Hochzeit wird nicht gefastet. Und indem Jesus nun sie darauf anspricht, sagt er im Grunde Folgendes. Ihr erkennt an, es gibt gewisse Zeiten, zu denen es nicht angebracht ist zu fasten. Weil sie Zeiten der Freude sind, aber Fasten ein Ausdruck der Trauer und der Buße ist. Ihr erkennt das an. Und er sagt ihnen damit, auch jetzt ist eine solche Zeit. Ich, der Messias, auf den ihr vorgibt zu warten, ist jetzt da. Das, worauf Jahrhunderte gewartet wurde, ist jetzt erfüllt. Jetzt ist nicht Zeit zu fasten. Jetzt solltet ihr darauf reagieren und euch freuen darüber, anstatt einfach in eurem üblichen Trott zu bleiben und auch noch von uns zu erwarten, dass wir das Gleiche tun. Nicht meine Jünger machen einen Fehler, ihr begeht einen Fehler, indem ihr einfach weitermacht mit euren üblichen Ritualen, Vorgaben, Geboten. Er sagt aber dabei, und das sagt jetzt der zweite Teil aus, er sagt, er hängt daran an, eben solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Er sagt natürlich damit aus, dass er quasi der Bräutigam ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann in jenen Tagen werden sie fasten. Diese Aussage, die er nun macht, also er spielt nun darauf an, also es ist die erste Anspielung auf seinen Tod in Markus. Er spielt darauf an, ich werde einmal weggenommen werden. Das verstanden sie natürlich gleich zweimal nicht. Aber er sagte damit auch aus, und das ist auch für uns wichtig, Fasten ist nicht grundsätzlich falsch. Es ist jetzt unangebracht, zu dieser momentanen Zeit, aber es wird eine Zeit kommen, da wird es wieder angebracht sein. In erster Linie bezieht er sich damit auf die Zeit seines Todes. Als er starb, hatten die Jünger sehr viel Grund zu trauern und damit auch zu fasten. Nun, aber auch danach, ja, als er wieder auferstanden war, hat Fasten wieder seinen berechtigten Platz. Das bedeutet also, auch heute hat Fasten quasi seinen berechtigten Platz. Und wenn das so ist, dann sollten wir uns fragen, was hat es mit dem Fasten denn dann auf sich? Und darüber möchte ich ein bisschen einen Überblick geben. Denn als ich das erste Mal mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, bin ich dann auch zu dem Schluss gekommen, okay, das bedeutet Fasten, also das ist nicht einfach unangebracht für Christen grundsätzlich. Aber dann folgt natürlich daraus die Frage, okay, aber ich habe noch nie gefastet. Ich wüsste nicht mal, dass ich jemanden kenne, der schon mal gefastet hat. Vielleicht sollte ich mich damit auseinandersetzen. Und es war dann sogar so, ich habe nicht mal ein Buch gefunden über dieses Thema. Also das ist doch sehr wenig bekannt in unseren Kreisen. Also auf Deutsch habe ich keins gefunden. Das erste Hilfreiche zu dem Thema, was ich gefunden habe, auf Englisch. Also, was ist Fasten und wozu dient es? Es bezeichnet im Grunde den Verzicht auf Nahrungsmittel, manchmal auch auf Getränke oder allgemeiner gefasst, auch den Verzicht auf anderes für eine bestimmte Zeit. Fasten ist sowohl im Alten Testament eine anerkannte Praxis, aber auch im Neuen Testament. Ja, wir sehen, dass die Apostel, in der Apostelgeschichte wurde an manchen Stellen gefastet und auch Paulus bezieht sich manchmal darauf, dass er in manchen Situationen gefastet hat. Daraus ergibt sich die Frage, zu welchen Anlässen fastet man? Nun, im Alten Testament finden wir es oft im Zusammenhang mit Sündenbekenntnis. Nicht einfach nur, oh, ich habe hier gesündigt, sondern ich habe grundlegend in Sünde gegen Gott gelebt und jetzt kehre ich um. Und das war dann manchmal in Verbindung mit Fasten. Auch wenn die Leute damals Grund zum Trauern hatten, zum Beispiel fastet David, als er von Sauls Tod erfährt. Und wir sehen schon, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass es damals üblicher war, inneren Neigungen oder Empfindungen durch äußere Handlungen Ausdruck zu verleihen. Die Leute haben ja meistens nicht nur auf Essen verzichtet, sondern sie haben sich dann auch noch Sacktuch heißt immer, also billige Kleidung angezogen, die im besten Fall noch zerrissen war und sich dann noch Asche auf den Kopf geleert und sich dann noch in die Asche reingesetzt. Also sie haben stark versucht, ihren inneren Regungen nach außen Ausdruck zu verleihen. Und nur nebenbei bemerkt, das lesen wir im Neuen Testament nicht mehr. Ja, Sündenbekenntnis, Trauer. Und auch immer wieder, wenn intensiv gebetet wird. Und das sind auch die einzigen Fälle, die wir tatsächlich im Neuen Testament finden. Sowohl Jesus fastet, als sein neuer Dienst beginnt. Er fastet und betet eine Nacht. Dort steht nicht Fasten, aber weil er die ganze Nacht betete, aß er in dieser Zeit natürlich nichts. Bevor er seine Jünger berief. Und in der Apostelgeschichte, ich schlage die Stellen kurz auf, Apostelgeschichte 13, Vers 3. Also das sind die zwei Stellen dort. Apostelgeschichte 13,3 heißt es, da fasteten und beteten sie und legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Das ist die Situation, als Paulus und Barnabas auf die erste Missionsreise ausgesandt wurden. Also aber auch in Verbindung mit Gebet. Und dann Kapitel 14,23. Nachdem sie ihn aber in jeder Gemeinde Älteste bestimmt hatten, befahlen sie sie unter Gebet und Fasten dem Herrn an, an den sie gläubig geworden waren. Also auch wieder Zusammenhang damit, intensiv zu beten. Das ist, und damit sehen wir auch schon eine gewisse Verschiebung der Verwendung dieser Praxis vom Alten zum Neuen Testament. Es ist eigentlich immer nur mit intensivem Gebet verbunden. Ja. Man verwandte also Fasten damals auch, um innere Haltung Ausdruck zu verleihen und hauptsächlich, um sich ganz dem Gebet zu widmen, um sich jeder Ablenkung zu entziehen und sich ganz auf Gott und das Gebet zu fokussieren. Das ist, was wir im Neuen Testament dazu finden. Nun sind aber ein paar Dinge ganz wichtig, was Fasten nicht ist. Fasten ist nicht ein Opfer, das ich vor Gott bringe, um dadurch heiliger zu sein. Niemand ist heiliger, weil er mehr oder weniger isst. Und Fasten bedeutet auch nicht, in Hungerstreik zu treten, bis man von Gott bekommt, was man von ihm will. Diesen Anschein könnte es ja fast machen. Der Hauptzweck des Fastens ist nicht, in dem Sinn auf Gott Einfluss aufzuwirken, indem ich mich besonders heilig verhalte, sondern den eigenen Geist zu schärfen und dem eigenen Herzensanliegen Ausdruck zu verleihen. Ja, man bringt ja auch zum Ausdruck, dieses Anliegen ist mir jetzt wichtiger als heute Abend zu essen oder so. Aber es beinhaltet eben auch eine Gefahr. Denn Fasten, das gibt es auch quasi in allen Religionen. Jeder, der muslimische Nachbarn hat oder Kollegen, weiß, wie sie sich einmal im Jahr viele Tage durch den ganzen Tag ohne Essen und Trinken quälen, um dann nachts eben zu essen. Oder, gut, Katholiken, ich kenne eigentlich keinen mehr, der das wirklich macht, aber eigentlich haben die ja auch eine Fastenzeit. Und dieses Fasten ist was ganz anderes als das, was auch im Neuen Testament noch seine Berechtigung hat. Nämlich dieses Fasten ist genau ein Ausdruck davon, ich mache etwas, ich verzichte auf etwas, um Gott meine Hingabe zu beweisen. Um irgendwie gerechter in Gottes Augen zu sein, weil ich bereit bin, mich für ihn fleischlichen Verlangen zu entziehen. Und das ist falsch. Wir sind nicht gerechter, wenn wir essen oder nicht essen. Und wenn jemand in irgendeiner Form sich gezwungen fühlt zu fasten oder ihm das denkt, oh ja, dann mag mich Gott quasi mehr und er hört mich deshalb eher, das ist falsch. Und wer so denkt, sollte es lieber lassen. Es ist auch nichts, was in irgendeiner Form alltäglich ist. Ja, Jesus lehrte niemals, dass es gut wäre, zweimal die Woche zu fasten. Und von ihm selbst lesen wir das auch ganz wörtlich nur, eben, also gut, gleich 40 Tage, aber am Anfang seines Dienstes in der Wüste fastete. Und eben an manchen Stellen, wo er eben, zum Beispiel an dieser einen Stelle, wo er die Nacht durch betete, wobei er da eher auf Schlaf als auf Essen verzichtete, denn nachts isst man ja normalerweise sowieso nicht. Es hat also seine Daseinsberechtigung, und wem das ein Anliegen ist, einfach ganz intensiv im Gebet Gott zu suchen und für etwas Bestimmtes zu beten, für den ist das wirklich eine Option für eine gewisse Zeit. Aber es ist ganz wichtig, dass es nicht zu einem religiösen Werk wird, dass irgendwie Gott fordert oder gezwungen sei oder ein Heiliger machen würde in den Augen Gottes. Das ist wirklich die Gefahr, die dahinter steckt, weil wir es eben von den anderen Religionen quasi so gelehrt bekommen, dass es so wäre. Ein Beispiel, was ich mal gehört habe in einer Biografie, einfach ein Beispiel, wie das auch praktiziert werden kann, von einer jungen Frau, die hat mehrere Jahre jeden Freitag auf das Frühstück ausfallen lassen und in dieser Zeit für ihren ungläubigen Vater gebetet. Das wäre zum Beispiel eine Art, wie das auch im Kleinen auch angebracht ausgelebt werden könnte, aber es ist nie ein Zwang. Das nur etwas zum Hintergrund des Fastens, einfach weil dieser Text das aufwirft und eben auch lehrt, es hat seine Daseinsberechtigung. Aber eben, um zu Jesu Antwort zurückzukommen, er lehrte, damals in dieser Situation war es nicht angebracht. Es war eine Zeit der Freude, des Aufbruchs, der Messias war da, jetzt war es Zeit, sich darüber zu freuen. Aber das sahen weder die Pharisäer und sogar die Jünger des Johannes in diesem Moment nicht ein. Und das ist eine weitere Sache, die einem an diesem Text ja irgendwo kurz auch zu denken gibt. Die Pharisäer, ja, denen trauen wir immer und überall zu, Jesus in Frage zu stellen. Aber den Johannesjüngern hätten wir doch wahrscheinlich eigentlich Besseres unterstellt. Ja? Johannes war ja, er stand ja in keiner Form als Gegensatz zu Jesus. Sie waren ja eins in ihrer Verkündigung. Wie kann es sein, dass die Johannesjünger jetzt auf einmal hier Jesus in Frage stellen? In Markus heißt es, dass die Johannesjünger und die Jünger der Pharisäer zusammenkamen. In Matthäus wird deutlicher, dass die Johannesjünger sogar die Wortführer waren. Und wir fragen uns, oder sollten uns fragen, warum? Dafür ist auch interessant, ja, Johannes saß zu dieser Zeit schon im Gefängnis, das haben wir in Markus 1 gelesen, war aber noch nicht tot. Wir werden ja auch von seinem Tod noch lesen. Aber noch viel wichtiger, Johannes hat auch schon mal das Gleichnis mit dem Bräutigam benutzt. Und zwar seinen Jüngern gegenüber. Und vielleicht auch haben auch diese Jünger das gehört und Jesus erzählt es ihnen deshalb. Und deshalb schlagen wir Johannes 3 auf. Und daran sehen wir, dass Johannes der Täufer vollkommen eins mit dem ist, was Jesus hier sagt. Johannes 3, Abvers 25. Johannes Evangelium, Kapitel 3, Abvers 25. Dort steht, es erhob sich nun eine Streitfrage zwischen den Jüngern des Johannes und einigen Juden wegen der Reinigung. Das ist nur der kurze Hintergrund. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der, welcher bei dir war jenseits des Jordan, Jesus, für den du Zeugnis abgelegt hast, siehe, der tauft und jedermann kommt zu ihm. Und wir merken an dem Ton der Sache, das gefällt diesen Jüngern nicht so. Ja, sie haben hier eine Auseinandersetzung mit den Juden allgemein. Und jetzt tritt da noch dieser andere Mann auf und der gräbt uns quasi die komplette Kundschaft ab. Johannes findet das gar nicht schlimm und antwortet in Vers 27. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er bezeichnet sich selber als so ein Freund des Bräutigams, der sich freut, dass die Leute nun Jesus zulaufen. Aber irgendwie haben das seine Jünger nicht alle ganz geschluckt, scheinbar. Auch, dass er sagte, dass er, Jesus, wachsen, also größer werden soll, an Einfluss gewinnen muss, er selbst, Johannes, abnehmen muss. Und auf diesem Hintergrund stellt sich eine viel wichtigere Frage, nämlich, wie kann es sein, dass es zu dieser Zeit überhaupt noch Johannesjünger gab? Also zu der Zeit in Markus 2. Wer die Apostelgeschichte schon mal gelesen hat, weiß, dass dort auch wieder Johannesjünger auftreten. also weit später. Bei denen war es aber der Grund, die kannten Jesus einfach nicht. Diese hier kennen offensichtlich Jesus. Warum waren sie immer noch Johannesjünger? Und wir sehen auf jeden Fall, dass sie in einer Sache ihrem Herrn, also ihrem Lehrer Johannes, nicht nachfolgten. Denn Johannes sagte, es ist gut, dass die Leute zu Jesus gehen. Sie wollten das aber scheinbar nicht. Sie hatten irgendwo einen Fehler in ihrem Denken. Obwohl sie von Johannes bestimmt lauter Gutes gelernt haben und bestimmt weit mehr Gotteserkenntnis hatten als die Pharisäer, bei denen ja viel verdreht war. Eine weit bessere Theologie als sie, dennoch reicht das scheinbar nicht, um zu Jesus zu gehen und zu sagen, ja, das ist der Messias und dem füge ich mich und erwarte nicht von ihm, dass er sich mir fügt und meinen Vorstellungen. Scheinbar war das nicht zu ihnen durchgedrungen. Und damit stehen sie eben noch deutlicher als die Pharisäer, die ja grundsätzlich mit Jesus uneins waren, für den Fehler, den Jesus mit seiner ersten Antwort geißelt. Sie erkannten einfach nicht die Besonderheit der jetzigen Zeit. Es ist nicht mehr dran, einfach in seinen alten Gewohnheiten, Praktiken drin, zu verharren. Es ist eine besondere Zeit angebrochen, auf die ich reagieren muss. Ich kann nicht einfach sie konnten damals nicht einfach weitermachen, als wäre nichts gewesen und auch noch von Jesus erwarten, dass er das auch tut. Der Messias war da und sie mussten darauf reagieren. Nun, irgendetwas muss an ihnen gewesen sein, dass ihre Buße, die Johannes lehrte, sie nicht zu Jesus geführt hat. Vielleicht war es, dass sie einfach nur Eifer für die Person Johannes entwickelt haben oder dass für sie auch die Buße zu einem Werk geworden ist. Ich weiß es nicht. Oder sie waren einfach, ich weiß es einfach nicht. Aber auf jeden Fall erkannten sie nicht die Zeit und was die Zeit von ihnen forderte. Das war die erste Zurechtweisung von Jesus an sie. Und auch wenn wir nicht in derselben Zeit leben, ist das auch das, was wir uns gewissermaßen als Ermahnung mitnehmen können. Wir leben nicht in der Zeit, als Jesus auf Erden war, aber wir leben in der Zeit, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist und seine Vergebung, vergebenes Erlösungswerk in die Welt verkünden lässt. Die Frage ist, reagieren wir auf die Zeit, in der wir leben? Oder machen wir einfach in unserem Trott weiter? So wie die Johannesjünger und Pharisäer. Sind wir bereit, anzuerkennen, dass dieser Jesus, auch heute, wenn er nicht auf Erden ist, der Retter der Welt ist, der für unsere Sünden gestorben ist, und reagieren darauf? Wir können nicht, wenn Gottes Sohn in dieser Welt gestorben ist, kann man das nicht ignorieren. Kann man nicht einfach weitermachen wie davor. Es fordert eine Entscheidung zuerst. Es fordert eine Entscheidung, und zwar für den Herrn Jesus, seinen Anspruch anzunehmen. Man kann ihn nicht ignorieren. Das ist wie wenn eine Rechnung oder eine Mahnung kommt. Der kann man nicht neutral gegenüber sein. Entweder ich zahle sie oder ich zahle sie nicht und dann mache ich mich strafbar, bekomme Ärger. Es fordert eine Reaktion und nicht nur, dass wir zu ihm umkehren, sondern auch, wie sie, dass wir unser Leben, unsere Gewohnheit, unsere Praktiken an dieser neuen Wahrheit, dieser neuen Situation ausrichten. Wir können nicht einfach diese Tatsache ignorieren, dass der Sohn Gottes in die Welt kam, um für Sünder sein Leben zu lassen. Es fordert eine radikale Reaktion. Und in dieselbe Richtung geht die zweite Antwort, die Jesus nun gibt. Also wir kommen jetzt schon zur zweiten Antwort. Aber ein bisschen anders. Im Grunde können wir sagen, die erste Antwort war, es ist einfach jetzt nicht die Zeit für das, was ihr tut. Ihr müsst die Zeit verstehen. Und die zweite Antwort ist, also jetzt ist nicht Zeit zu fasten. Fasten allgemein hat seine Berechtigung. Und jetzt die zweite Antwort, aber so wie ihr fastet, hat es allgemein überhaupt keine Berechtigung mehr. Eure Art, euer Denken, für die auch hier das Fasten eigentlich symbolisch steht, das ist eigentlich mehr jetzt gemeint, wenn wir weiterlesen, die hat ausgedehnt und ist falsch. Ich lese nochmal 21 und 22. Und niemand näht einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid. Sonst löst sein neuer Flicken sich ab vom alten und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und der Wein wird verschüttet und die Schläuche verderben. Sondern neuer Wein soll in neue Schläuche gefüllt werden. Das eben zwei Illustrationen und man merkt schon, sie transportieren beide denselben Gedanken. Nun, wenn man ein bisschen, ich denke, wenn man das einfach so liest, dann wirkt das vielleicht auf Anhieb erstmal etwas komisch, weil man nicht in der Kultur steckt. Ja, warum soll ein Flicken sich einfach ablösen? Wenn man dann aber ein bisschen in Lexikas schaut, dann wird das relativ schnell klar. Die Bedeutung hingegen ist etwas kniffliger. Also, zuerst mal, was es inhaltlich bedeutet. Jesus verwendet hier zwei Situationen, die damals alltäglich waren. Einfach oder im alltäglichen Leben ihren Platz hatten und jeder verstand. Zuerst das alte Kleid und der neue Flicken. Nun, damals, wenn ein Kleidungsstück ein Loch hatte, dann schmiss man das nicht einfach weg oder in die Altkleidersammlung und kaufte sich im nächsten H&M etwas Neues. Man musste Kleidung reparieren, weil sie wertvoll war. Und wenn man sie aber flickte, dann musste man darauf achten, dass man eben nicht macht, was hier geschieht, nämlich einen neuen Flicken auf ein altes Kleid nähen. Warum? Nun, wir selbst kennen das, dass Kleidung auch heute noch teilweise einläuft, wenn man sie kauft und das erste Mal wäscht. Das war damals weit stärker. In der englischen Bibel steht sogar nicht ein neuer Flicken, sondern a unshrunk cloth oder wie auch immer. Auf jeden Fall ungeschrumpft. Man könnte eine Übersetzung schreibt auch ungewalkt, also einfach noch nicht fertig bearbeitet. Ja, wenn das noch relativ einfach neu war, ganz neu gemacht, dann zog sich das viel mehr zusammen bei der ersten Wäsche. Und wenn ich jetzt dieses Kleidungsstück auf ein altes Stück draufnähe, das sich viel weniger zusammenziehen wird, weil es schon viel häufiger gewaschen wurde, dann wird es sich so stark zusammenziehen, sagt Jesus, dass ja, die Nähte das nicht halten und das ganze Ding wieder aufreißt und es ist nichts gewonnen, sondern wie Jesus sagt, es wird sogar schlimmer. Und das zweite Bild, nun damals wurde Wein nicht in Flaschen, sondern in Schläuchen aufbewahrt. Schläuche, das bezeichnet einfach, natürlich nicht wie heute ein Gummischlauch, sondern eben Tierhäute, Leder, die so zusammengenäht wurden, dass sie dicht waren. Und dort wurde der Wein hineingefüllt. Nun hat aber Leder die Angewohnheit, dass es mit der Zeit eben einfach brüchig wird. Ja, an Qualität, an Elastizität verliert. Neuer Wein hingegen hat die Angewohnheit oder ja, die Eigenheit, dass er noch gärt. Und beim Gären entsteht eben ja, Druck. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man heute neuen Wein kauft im Supermarkt, da ist der Deckel nicht ganz zu. Eben genau deshalb. Es wird noch Druck aufgebaut. Und das weiß ich, weil ich mal ein Praktikum in einem Rewe gemacht habe und die einräumen musste und dachte, warum sind die alle auf und habt die alle zugemacht? Das hätte ich besser nicht gemacht. Ja. Und wie das bei diesen Flaschen nicht gut war, so können wir uns vorstellen, wenn der Schlauch einfach nicht fähig ist, Druck aufzunehmen, der neue Wein aber Druck aufbaut, dann geschieht es eben, dass die Schläuche zerreißen, der Wein landet auf dem Boden und die Schläuche sind genauso kaputt. Wir haben also zwei Gleichnisse, wo versucht wird, etwas Neues mit etwas Altem zu verbinden und es geht schief. Es geht kaputt. Es wird schlimmer als vorher. Und das transportiert nun eben auch die Botschaft. Die Frage ist nur, was symbolisiert das Neue und was das Alte? Was genau? So grob kann man sich's erahnen, aber was genau? Und um es ja etwas genauer zu ergreifen, müssen wir uns eben überlegen, ja, wogegen spricht Jesus? Und wie gesagt, das Fasten steht jetzt nur noch stellvertretend für mehr. Und auch möchte ich hier nochmal darauf hinweisen, dass es eben damals dass die Leute nicht einfach von ihm verlangten, hey, bring dir doch auch mal bei, wie Fasten so geht, sondern wir haben da eine Art zu fasten, zweimal die Woche, warum bringst du das deinen Leuten nicht bei? Also sie hatten ein Gesetz, es wird regelmäßig gefastet. Und so wie sie dieses Gesetz hatten, hatten sie ganz viele. Genauso hatten sie ein Gesetz, an einem Sabbat wird nur maximal 1 Kilometer weit gegangen. Und ganz viele andere solche Gesetze, die den kompletten Alltag ordneten. Für jede Frage gab es ein Gebot. Und wenn du nach diesem Gebot handelst, dann bist du Gott wohlgefällig. Und wenn du nach diesem Gebot nicht handelst, dann nicht. Dann bist du ein Sünder und Gott wird dich richten. Das war die Denkweise. Und so funktionierte unter den Pharisäern Heiligkeit. Ja, es gab einfach für alles eine Regel und an diese Regel musstest du dich halten. Und es gibt heute ein Wort dafür und das nennen wir Gesetzlichkeit. Nun ist die Frage, was meinen wir damit? Wir meinen nicht, dass es falsch ist oder dass es in der Bibel keine Gesetze gäbe. Jesus stand auch vollkommen hinter vielen Gesetzen. Es gibt das Gesetz, vorehelicher Geschlechtsverkehr ist Sünde. Punkt. Es gibt das, und so lernen wir auch in der Bibel, man soll sich nicht betrinken. Oder Diebstahl ist Sünde. Oder Lügen ist Sünde. All das sind Gebote und an die gilt es sich einfach zu halten. Aber das ist nicht. Aber Gesetzlichkeit geht weiter. Nämlich auf 2 Arten. Erstens funktioniert das so, dass es den kompletten Alltag durchstrukturiert. Und zweitens, wenn bei einer gesetzlichen Religion, und so funktioniert letztlich jede Religion, und speziell auch die damals, ist das Herz nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, wie sehr ich Gott oder meinen Nächsten liebe. Ich habe einfach ein paar Richtlinien und an die muss ich mich halten. Und wenn ich das tue, dann bin ich heilig. Und das war die Art, wie ihr Gottesdienst funktionierte. Und das weist Jesus zurück. Gesetzlichkeit. Man spricht auch von ihrem Judaismus. Um es ein wenig vom Alten Testament abzugrenzen. Ja? Jesus weist nicht das Alte Testament in sich zurück. Und doch sehen wir auch, dass das Neue Testament zum Alten weit weniger das Leben mit Gesetzen durchstrukturiert ist. Im Alten Testament war ganz klar geregelt, wie hat der Gottesdienst abzulaufen. Ja, der Priester hat reinzugehen, hat sich erst hier die Hände zu waschen und dann dies und jenes zu tun. Im Neuen Testament, wir haben eigentlich nicht mal vorgegeben, an welchem Wochentag wir uns treffen sollen. Wir haben ein Vorbild, aber kein Gebot. Und das liegt daran, dass gerade das Neue, das Christus bringt, sich nicht mit Gesetzlichkeit verträgt. Das Neue, was Christus bringt, ist erstmal Versöhnung mit Gott allein durch Gnade. Versöhnung mit Gott durch Christus, nicht indem ich mich an Regeln halte. Denn er lehrt uns, was Gott eigentlich von uns fordert, ist ihn, und das lehrt eigentlich auch schon das Alte Testament, ist ihn von ganzem Herzen zu lieben. Zu lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Ihm zu lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Denken. Das fordert das Wort. Und wer das versucht, wer nicht nur versucht, seinen Nächsten nicht zu bestehlen, sondern ihn auch zu lieben, der wird merken, ich schaffe diese Regeln nicht einzuhalten. Ich kann das nicht. Aber eben, wir wissen, das Evangelium lehrt, wir werden als solche, die wissen, dass sie es nicht schaffen, das Gebot einzuhalten, gerechtfertigt durch Gnade. Und erst wer so versucht zu leben, wirklich von Herzen Gott gehorsam zu sein, der wird merken, ich brauche nicht nur mehr Gebote, ich brauche Gnade und Vergebung, weil ich schaffe das nicht. Ich kriege das nicht hin. Ich brauche Vergebung. Und genauso bringt dieses Neue, ja, das Evangelium eben auch, der Herr verspricht uns auch einen neuen Geist, und dass wir nun lernen können, Gott wirklich zu lieben und wirklich von Herzen ihm zu folgen und ihn zu ehren. Und das ist eben, was der Herr von uns fordert, dass wir nicht nur uns an ein paar Regeln halten, sondern dass wir wirklich von ganzem Herzen alle Zeit fragen, was ist Gottes Wille in meiner Beziehung zu ihm und an meinem Arbeitsplatz. Dein Verhalten am Arbeitsplatz kann nicht, natürlich gibt es die Regeln, du darfst nichts klauen und du musst gehorchen und du musst fleißig sein. Aber das genügt nicht, um jede Einzelfrage zu beantworten. Und das versuchten die Pharisäer, jede Einzelfrage ein Gesetz niederzuschreiben, wie man sich welcher Situation verhalten soll. Aber so funktioniert eben nicht echte Nachfolge, sondern wir müssen den Herrn lieben und wirklich von Herzen selbst fragen und lernen zu urteilen, was will der Herr von mir in dieser Situation? Und ich beschreibe das so mit der Gesetzlichkeit. Natürlich sagt der Herr ihnen allgemein, ihr könnt nicht an eurer Art Gott zu ehren festhalten und gleichzeitig mich als den Messias annehmen. Ihr müsst alles ändern. Ihr müsst euch mir völlig ausliefern. Alles muss neu werden. Aber genau dieses gesetzliche Denken ist durch die Zeit immer wieder in die Christenheit eingedrungen und hat das Evangelium zerstört, ermordet. Zum Beispiel in der katholischen Kirche und auch in anderen Sekten, auch die, einfach nur um das mal zu nennen, zum Beispiel die Adventisten sind ganz stark von diesem Denken geprägt. Das Leben dreht sich nicht mehr darum, Gott zu lieben und eben ja, die Gnade, und dass man weiß, ich brauche die Gnade in Christus, sondern es gibt einfach eine ganze Reihe von Geboten und ich streng mich an die zu halten und weiter muss ich gar nicht nachdenken. Ich bin getauft, ich gehe vielleicht zum Beichten, gehe einmal die Woche zur Kommunion, alles ist gut. So funktioniert leider bei den meisten Religionen das Denken. Aber das versöhnt eben nicht mit Gott. Damit geht man vorbei am Eigentlichen. Man erkennt nicht, dass man trotzdem, dass man diese Regeln hält, äußerlich, immer noch ein Herz voller Sünde hat und Gnade braucht. Und deshalb zerstört diese Art das Evangelium und wird auch im Neuen Testament häufig zurückgewiesen. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das Alte ist dieser Judaismus, dieses gesetzliche, selbstgerechte Denken, und das Neue, was er bringt, das Evangelium, die Versöhnung mit Gott durch seinen Opfertod. Also das ist eine Lehre, die wir daraus ziehen, dass eben wir uns vor solchem Gesetzesdenken hüten müssen, sondern wirklich auch einander nicht nur Vorgabe, Vorgabe, Vorgabe auflegen, sondern lehren, den Herrn kennenzulernen, seinen Willen zu erkennen und so danach zu leben. Ich möchte es aber noch weiter fassen, denn bei ihnen war es eben damals ihre Vorstellung, wie vor Gott zu leben ist, die sie nicht bereit waren aufzugeben. Und er lehrte sie, mein neuer Wein kann nicht in diese alten Schläuche gekippt werden. Und ich bringe nicht nur etwas, um die Löcher in eurem System zu flicken. Und wenn das eben heute nicht dein Problem ist, wovon ich ausgehe, dann geht dieses Bild noch weiter. Dieses Gleichnis lehrt uns allgemein, dass wir nicht das Evangelium und den Glauben an Christus in uns als altes Leben kippen können oder unser Leben mit dem Evangelium flicken können. Der Herr Jesus fordert, dass wir bereit sind, alles neu zu machen, auch unsere Art zu leben. Wir können nicht einen neuen Glauben in die alte Art zu leben einfach reinkippen. Er fordert von uns, alles grundlegend zu überprüfen und neu an ihm auszurichten. Unsere Gebräuche, unsere Gewohnheiten, vielleicht unsere Hobbys, wie wir unsere Zeit verbringen. Der Herr Jesus, das Evangelium und der Glaube an ihn, die Nachfolge fordert, dass alles neu wird. Er ist nicht nur ein Upgrade für unser Leben. Und so fordert es auch von uns zu fragen, ja, wo halte ich noch zu sehr am Alten fest, was eigentlich gar nicht mit dem Evangelium vereinbar ist? Und damit komme ich zum Ende. Ich fasse nochmal zusammen. Also, die Bedeutung, Jesus lehrt seine Jünger eben nicht zweimal die Woche zu fasten, weil Fasten erstens zu seiner Zeit auf Erden nicht angebracht war und weil diese gesetzliche Art des Fastens nicht zu seinem Evangelium passt. Auch wir sind aufgefordert, auf Jesus und die Gnadenzeit, in der wir leben, zu reagieren. Das Evangelium darf nicht mit Gesetzlichkeit vermischt werden. Jesus fordert von uns die Bereitschaft, unser altes Leben zu hinterfragen und aufzugeben. Amen.